Also, ihr Lieben, einen herzlichen Gruß aus dem fast wieder verschneiten Erzgebirge. Heute Morgen ist es kalt geworden. Ne? Nein, einen herzlichen Gruß aus Burkhardsgrün. Ich möchte gerne mit euch heute ein Bibelwort teilen, was als Predigttext für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Und zwar, wir haben es schon besungen, jetzt in dem Lied. Heute geht es um den guten Hirten, um Jesus als den, der sich als guter Hirte vorstellt. Ich habe uns zunächst mal ein paar Bilder mitgebracht, ein paar Hirtenbilder aus ganz unterschiedlichen Kunstepochen. Ihr werdet merken, wie unterschiedlich man in den verschiedenen Jahrhunderten und an verschiedenen Orten dieses Bild vom guten Hirten gemalt hat. So ein ganz frühes Bild in Mosaik, so aus den ersten Jahrhunderten der Christenheit. Eine ganz andere Epoche, ne? Sehr niedlich, der Hirte. So ein Bild, so ganz ähnlich, hatte meine Großmutter überm Bett hängen. Kennt ihr das noch? Oder das vielleicht, hä? So diese Form. Also ich kann mich noch gut erinnern, so ein ähnliches Bild hing bei meinen Großeltern im Schlafzimmer. Der gute Hirte mit dem kleinen Schäfchen auf dem Schoß. Hier im Bild, Sieger Köder hat das gemalt, nochmal ganz anders. Und das nochmal eins, das sieht relativ düster aus, oder? Es ist auch eine Ziege, oder? Ja, das ist noch nicht so sehr lang entstanden. Also, in unserem Jahrhundert wird das Hirtenbild ja radikal in Frage gestellt. Der Atheist und Journalist Paul Hitchens, der das Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Der Herr ist kein Hirte«, der versucht in diesem Buch darzustellen, wie Religion die Welt vergiftet. Und er sagt, Glaube, Religion überhaupt, das macht die Welt kaputt. Und sein Buch zeigt etwas davon, wie der moderne Mensch mitunter Mühe hat, den guten Hirten, Jesus als den guten Hirten zu sehen und sich selbst mit einem Schaf verglichen zu sehen. Vielleicht liegt die Schwierigkeit mancher Menschen mit dem Hirtenbild darin, dass sie sich selbst keinesfalls mit einem Schaf verglichen haben wollen. Ein Schaf, warum? Ein Schaf gilt als einfältig, gilt als dumm, ist es aber nicht, habe ich mir sagen lassen. Also ich bin selber nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber ich habe mir das sagen lassen. Der Vergleichspunkt zu uns Menschen liegt nicht darin, dass ein Schaf etwa dumm wäre, sondern liegt eher in seiner Schutzlosigkeit und vor allen Dingen in seiner Orientierungslosigkeit. Einen Hund kannst du kilometerweit von zu Hause weg aussetzen. Er findet von allein wieder durch seinen Orientierungssinn nach Hause. Ein Schaf brauchst du nur wenige hundert Meter vom Stall entfernt stehen zu lassen. Ohne Hirten findet es nicht wieder nach Hause. Und vielleicht ist das mit uns Menschen genau so. Auch wir Menschen brauchen jemanden, der uns nach Hause bringt zu Gott. Wir brauchen einen Hirten. Und deswegen hören wir mal hinein, wie Jesus sich uns vorstellt im Johannesevangelium im 10. Kapitel, Johannes 10. Und ich lese uns dort einige Verse, zunächst Vers 1 bis 5 und dann weiter ab Vers 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Jetzt weiter ab Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Und jetzt ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Soweit der Bibeltext. Auf einer Feier waren auch ein Pfarrer und ein Schauspieler eingeladen. Am späteren Abend bittet der Gastgeber den Schauspieler, Psalm 23 vorzutragen. Also am späten Abend eine eigentümliche Bitte, aber immerhin, vielleicht war er fromm. Nachdem er dazu von allen Seiten ermutigt war oder wird, sagt dieser Schauspieler, gut, ich will das gerne tun, ich will den Psalm vortragen, aber nur, wenn der Pfarrer hier ebenfalls den Psalm vorträgt. Wir machen das nacheinander. Der Pfarrer stimmt zu und der Schauspieler beginnt. Nach seinem Vortrag erhält er einen grandiosen Applaus. Bravo, man merkt, Sie haben Ihr Handwerk gelernt, sagt der Hausherr. Und dann war der Pfarrer dran. Er trägt den Psalm 23 vom guten Hirten vor. Als er geendet hat, gibt es keinen Applaus. Alles ist ruhig, betroffen. In diese Stille hinein sagt der Schauspieler zum Pfarrer, also ich kenne den Psalm auch, aber Sie scheinen den Hirten zu kennen. Sie kennen den Hirten. Den Hirten kennen, darauf kommt es offensichtlich an. Wie stellt uns Johannes 10 Jesus als den guten Hirten vor? Das geht nicht, ihr müsst mir bitte helfen. Gut, Dankeschön. Jesus als der gute Hirte. Erste Aussage aus diesem Text, er kommt durch die Tür zu den Schafen und damit wird seine Offenheit, seine Wahrhaftigkeit deutlich. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Nicht so ganz so mein Freund, aber es ging in diesem Interview darum, wie er seine Kinder- und seine Jugendzeit verbracht hat. Und er erzählte, wie seine Mutter, wenn es um die Kinder ging, keinem Vertreter, der sich ins Haus geschlichen hatte, die Tür weisen konnte und sie so manches bestellt hat, auch für die Kinder, was sie eigentlich gar nicht bezahlen konnten. Und das dann, als er älter wurde, er wurde ja dann Jurist, später mit kämpferischem Einsatz das Geld zurückholte und die Verträge wieder aufgelöst hat. Und er sagte selbst, dass darin wohl die Wurzeln für manches spätere Verhalten von ihm liegen würden. Aber worauf mir es in diesem Zusammenhang hier ankommt, so mancher Zeitschriftenwerber oder Vertreter welcher Zunft auch immer, schleicht sich förmlich von hinten in unser Vertrauen ein, um uns dann das Fell über die Ohren zu ziehen. Und vielleicht hat mancher von uns solche Erfahrungen auch schon gemacht. Man hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Und das kann gefährlich sein in unserer Welt, das Kleingedruckte nicht zu lesen. So mancher, der arglos einen Vertrag unterschrieben hat, wurde später dann eingeholt von dem, was da so ganz im Verborgenen stand. Und fast nicht leserlich. Und auch Jesus sagt, ein Kennzeichen von Dieben und Räubern ist es, dass sie nicht durch die Tür kommen. Jesus als der gute Hirte, er legt seine Botschaft und auch seine Konditionen offen auf den Tisch. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst und er folge mir nach. Markus 3, Vers 34. Das klingt nicht nach Vertretermanier. Jesus tritt uns mit offenen Karten entgegen, er nennt die Kosten, er schwatzt uns keinen Vertrag auf und er zieht uns dann eben auch nicht das Fell über die Ohren, sondern er nennt uns klipp und klar den Lohn, das ewige Leben, nicht mehr und nicht weniger. Aber dann spricht er auch von den Kosten. Es kostet unser Selbstbestimmungsrecht, es kostet das Sagen über uns selbst. Ich finde es so wohltuend in einer Welt, wo so viel Manipulation und Verschlagenheit herrscht und das nicht nur bei Vertretern, mir geht es ja nicht um das Schelten einer Berufssparte, sondern ganz grundsätzlich darum, dass uns Jesus mit ganz großer Wahrhaftigkeit und Offenheit begegnet und dass er uns die Kosten nennt. Wer mir nachfolgen will, der darf und der muss etwas zahlen. Nämlich das Recht, über sein eigenes Leben zu bestimmen, an Jesus zu übergeben. Ich habe mich bei der Vorbereitung hier dran erinnert, was Eckhard Schäfer mal erzählt hat, ein sehr geschätzter Bruder, lange Jahre Bundesdirektor in unserem Bund. Und der hat mal erzählt, es war in der Zeit, also als die große Kirchensteuerdiskussion so durch die fromme Landschaft waberte. Und eines Tages sagte er, kriege ich einen Anruf. Und am anderen Ende ist eine Frau dran und die sagt mir, Herr Schäfer, ich wollte mal fragen, was bei Ihnen die Mitgliedschaft kostet. Ich bin Mitglied der lutherischen Kirche, aber das ist mir alles zu teuer. Was kostet es denn bei Ihnen? Und er sagte, er hatte einen kleinen Moment, eine Schrecksekunde und sagte dann, es kostet ihr Leben. Er sagte, die Frau rief nicht mehr an. Aber das macht ja was deutlich. Es kostet mein Selbstbestimmungsrecht. Ich übergebe es an Jesus. Und Jesus geht damit ganz offen um und er macht klar, was es bei ihm ist. Kostet. Natürlich sagt er uns auch, was wir dafür bekommen. Es ist das ewige Leben. Also, bei Jesus kommen keine versteckten Kosten auf uns zu. Er kommt uns von vorn entgegen und legt die Karten auf den Tisch. Übrigens, an dieser Stelle, alles menschliche Hirte sein, verantwortlich sein für Menschen, muss sich daran orientieren. Hirte sein im Sinne Jesu darf niemals Menschen manipulieren. Wichtiger Satz für mich hier nochmal, wenn wir auf Jesus blicken und von ihm lernen. Gut, zweiter Punkt. Mal sehen, ob es geht. Nee, danke. Jesus als der gute Hirte, er ruft seine Schafe beim Namen, sein persönliches Reden und unser Hören. Also wenn ich vor einer Schafherde stehe, dann ist Schaf für mich gleich Schaf. Nicht so für den Hirten. Er kennt seine Schafe, jedes einzelne von ihnen, und er kennt ihre Namen. Und die Schafe hören sehr wohl seine Stimme. Und sie können die Stimme des Hirten sehr gut von den Stimmen anderer Menschen unterscheiden. Ich habe mal miterlebt, wie ein Hirte seine Schafe rief und einige andere, die kannten auch ein paar Namen von den Schafen, die haben auch versucht zu rufen. Die Schafe kamen niemals zu den anderen, sondern nur zum Hirten. Vor ein paar Jahren wurden einem Hirten im Raum Karlsruhe seine 111 Schafe gestohlen. Er meldete das der Polizei und suchte nach den Tieren. Später erfuhren die Behörden, dass in Köln ein Großtransport von 5000 Schafen ins Ausland geplant war. Sie informierten den Hirten und schlugen vor, nach Köln zu kommen und herauszufinden, ob in dieser Herde seine Schafe sind. Am entsprechenden Tag stand der Hirte mit einigen Polizisten auf dem Güterbahnhof in Köln und eine riesige Schafeherde zog vorbei. Der Hirte ließ seinen Lockruf erschallen. Und siehe da, nach und nach löste sich ein Schaf nach dem anderen aus dieser riesengroßen Herde heraus. Als alle Tiere verladen waren, zählte man die Tiere, die sich um den Hirten versammelt hatten. Es waren 111. Die Polizisten waren überzeugt, dass diese Schafe das Eigentum des Hirten sein mussten. Fand ich faszinierend. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Nun ist ja die Frage, wie können sie das tun? Wie können wir das tun, die Stimme des Hirten hören? Nun, es passiert durch häufigen Gebrauch und vor allen Dingen durch die Beziehung mit dem Hirten. So sind ihre Ohren geübt. Und ich möchte uns heute fragen, wie ist das mit uns? Rechnen wir mit dem Reden des Hirten zu uns? In unser Leben hinein. Kennen wir die Stimme des Hirten? Können wir sie unterscheiden von den Stimmen, die ja sonst auch auf unser Leben hereinprasseln? Nicht immer erkennt man ja die Stimme des guten Hirten auf Anhieb. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, da musste das jemand ganz mühsam lernen, im Alten Testament. Der junge Samuel wird in der Nacht wach und er hört einen Ruf und er denkt, ja, wer ist das denn? Und er geht zu seinem alten Priester Eli und sagt, hast du mich gerufen? Das passiert einmal, der Eli sagt, nein, leg dich wieder hin, schlaf weiter, ich war es nicht. Das zweite Mal passiert es wieder und beim dritten Mal sagt der alte Eli, der etwas wusste vom Reden Gottes, wenn das wieder passiert, dann sag, rede Herr, denn dein Knecht hört. Ihr kennt die Geschichte. Und dann ereignet sich das Reden Gottes in das Leben Samuels hinein. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Ich möchte uns heute ermutigen, ganz bewusst das mal Gott zu sagen, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben hineinreden kannst. Ich möchte dir Raum geben, dass du in meinem Alltag zu mir reden kannst, dass du, wenn ich mit dir in Verbindung bin, zu mir sprechen kannst. Oft ist unser Gebet ja eine Einbahnstraße. Wir erklären Gott, was wir so am Tag erlebt haben, was wir gerne von ihm möchten, wie es uns geht. Das ist auch nicht schlecht. Aber manchmal machen wir dort einen Punkt, und es geht nicht weiter. Und Gott möchte zu uns reden durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Manchmal tut das Gott durch einen ganz schlichten Impuls in unserem Herzen, einen Gedanken, den er in uns hineinpflanzt. Manchmal in einer Situation schickt er uns einen Menschen. Manchmal redet er durch Träume, durch Visionen. Und ich habe es von ganz vielen Christen gehört, gerade aus der arabischen Welt, die das erlebt haben, dass Jesus sich ihnen im Traum vorgestellt hat, wo es keine andere Möglichkeit gab. Ich finde es faszinierend, die Stimme des guten Hirten zu hören. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ich wünschte mir, dass wir das beim Bibellesen erfahren, zum Beispiel, dass es manchmal auch in der Predigt passiert. Könnte dort auch passieren. Passiert nicht immer, aber wäre schön. Aber auch in unserem Alltag, dass uns Gottes Geist Impulse geben kann und wir dem folgen und das manchmal dann auch im Glauben versuchen umzusetzen mit einem ersten Schritt. Das ist ja oft auch ein Glaubenswagnis. War es jetzt Gott oder war es nur meine eigene Einbildung? Und manchmal gilt es dann, einen ersten Schritt zu gehen und dann bestätigt sich's. Ich habe bei Daniel Zindel in seinem Buch Geistesgegenwärtig führen, sehr interessant, auch wenn man so in Führungsaufgaben steht, ein Beispiel gelesen, das hat er von sich selber erzählt und er sagt, das war für mich ziemlich ernüchternd. Als junger Pfarrer ging ich einst, so schreibt er dort, ins Nachbardorf zur Sekretärin, die den Kirchenboden redigierte. Als ich unterwegs an ihrem Haus vorbeikam, sagte mir eine innere Stimme, kehr da ein und mach einen Hausbesuch. Ich aber dachte, jetzt muss ich doch den Artikel für den Kirchenboden abgeben. Es ist Redaktionsschluss und überhaupt, das ist überhaupt nicht dein Gemeindegebiet. Und als Pfarrer haben wir abgemacht, dass jeder für sein Gebiet verantwortlich ist und so ging ich weiter. Ungefähr einen Monat später übernahm ich als Pfarrer die Ferienvertretung für eben dieses Gemeindegebiet. Als erstes musste ich eine Beerdigung durchführen. Ich bekam die Adresse und ich stand vor dem besagten Haus. Eine Frau bat mich herein, ich stellte mich vor, seltsam, sagte sie, dass gerade Sie die Beerdigung halten. Mein Mann sagte in letzter Zeit manchmal, vielleicht könnte ihm der Pfarrer Zindel noch helfen. Er hat sich letzte Nacht vor den Zug gestürzt. Und dann sagt er von sich selber, ich hatte gehört und nicht gehorcht. Ich hatte den menschlichen Regelungen mehr Gewicht gegeben als der Stimme des Geistes Gottes. Und er sagt dann weiter, was Gott im Folgenden aus diesem Scherbenhaufen bei mir und bei dieser Frau und den Kindern gemacht hat, das ist dann am Ende doch ganz wunderbar und ist eine weitere Erzählung wert. Aber er sagt, das war für mich eine ganz große Lehre in meinem Leben. Die Großmutter meiner Frau hatte für sowas einen ganz schlichten Begriff. Die hat gesagt, es hat mich gemahnt. Kennt ihr das? So diese Stimme, wo man plötzlich in seinem Herzen weiß, hier ist was, dieser Stimme sollte ich folgen. Es hat mich gemahnt. Es hat mich nicht losgelassen. Sind wir bereit zu hören? Und uns unterbrechen zu lassen, vielleicht auch im Gewohnten. Wir haben ja auch so unseren Tagesplan. Und morgens beten wir, Herr, heute habe ich das vor, dann habe ich das vor und dann habe ich jenes vor. Herr, segne das. Ja, das dürfen wir auch. Aber meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Vielleicht ist es dran, auch im, wo auch immer ich bin, im Wartezimmer des Zahnarztes, vielleicht zu beten und zu sagen, Herr, du darfst jetzt zu mir reden. Gut, im Wartezimmer beim Zahnarzt beten wir vielleicht manchmal. Aber vielleicht auch mal in dieser Weise. Ich möchte uns dazu ermutigen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und für mich ist das sowas Wichtiges. Manchmal ist es auch wichtig, unsere Vorstellungen beiseite zu legen, wie Gott denn reden müsste. Also, machen wir uns auf und sagen wir dem Herrn, Herr, ich möchte reden. Manchmal erinnert uns Gott auch an ein Bibelwort oder ein Bild steht vor Augen. Gut, wir gehen mal weiter. Jesus als der gute Hirte, er führt seine Schafe hinaus auf die Weide. Seine Versorgung. Jetzt haben wir den nächsten Aspekt über den guten Hirten hier. Der gute Hirte versorgt uns. Und ich glaube, hier kommen wir an einen Punkt, der ist auch sehr, sehr modern für unsere Zeit. Ich habe vor etlichen Jahren die Auslegung von Psalm 23 von einem Schafhirten gelesen, Philipp Keller. Buch lässt sich gut lesen, Psalm 23, Philipp Keller. Keller ist ein Schafhirte in Australien und er erzählt ganz viele Beispiele so aus seiner Erfahrungswelt. Und unter anderem berichtet er, dass Schafe die Eigenart haben, ihre eigene Nahrungsgrundlage selbst zu zerstören, indem sie das Gras, wenn sie nicht weitergeführt werden, bis auf die Wurzeln hin abfressen und dann sogar die Wurzeln aus dem Boden reißen. Werden sie nicht zu neuen Weiden geführt durch den Hirten, zerstören sie ihre Welt und ihre Nahrung von morgen. Und ja, da muss man ja zwangsläufig an die Zerstörung auch unserer Welt heute an vielen Stellen durch eine Menschheit denken, die sich vom guten Hirten losgesagt hat. Losgelöst vom Hirten zerstört sich die Herde selbst. Wir brauchen den Hirten, der uns bewahrt vor der Selbstzerstörung am Ende. Gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, dass der Tag erreicht ist, wo wir Deutschen in diesem Jahr die Ressourcen eigentlich fürs ganze Jahr verbraucht haben. Und ich dachte so, ja, offensichtlich ist das etwas, was ja Auswirkungen auf unseren Umgang mit allem Möglichen hat, auch mit der Schöpfung. Also, eine Menschheit, die sich vom Hirten lossagt, zerstört sich letztlich selbst. Und das, was ihr gegeben ist, wird mit zerstört. Ein interessanter Aspekt. Meine Frage hier, lassen wir uns von Jesus zur Weide führen? Kann er unseren Hunger nach Sinn, nach Geborgenheit, nach Liebe stillen? Oder sind wir ständig auf der Suche nach Ersatzbefriedigungen? Gut, nächster Punkt. Jesus als der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe, seine Selbstaufopferung. Auch das wird uns in diesem Bild vom guten Hirten ja sehr deutlich gesagt, die Verse 10 bis 11. Jesus selber gebraucht das Bild des Mietlings, dieser Leiharbeiter wird dafür bezahlt, dass er den Hirten vertritt. Ein weiteres Interesse hat er eigentlich nicht. Schließlich ist es ja nicht seine Herde. Er hat kein persönliches Interesse. Und wenn ein Löwe die Zähne fletscht, dann nimmt er die Beine in die Hand, um sein Leben zu retten. Denn so viel ist ihm das Geld nicht wert, dass er sein Leben riskiert. Einsichtig, oder? Der gute Hirte dagegen liebt jedes einzelne seiner Schafe so sehr, dass er sein Leben riskiert. Er stellt sich dem Angreifer entgegen und zieht die ganze Wucht dieser Zerstörungskraft auf sich. Er stellt sich den Wölfen entgegen, die ihm das Leben zerreißen. Das alles ist geschehen, als Jesus am Kreuz für uns starb. Und wir feiern es dann gleich im Abendmahl. Für uns, für dich, für mich, gebrochen, vergossen, hingegeben. Jesus als der gute Hirte, der sich aufopfert für uns. Er gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus stirbt, damit wir leben können. Gut, noch ein Aspekt. Jesus als der gute Hirte erkennt seine Schafe und sie kennen ihn. Seine Beziehung zu uns. Das klang vorhin schon mal an. Manchmal sagen wir ja, da haben wir jemanden im Fernsehen gesehen, ja, den kenne ich. Dabei wissen wir nicht mal, wie er oder sie ungeschminkt aussehen. Wenn der ganze Stuck abgespachtelt ist, kann ein Mensch ja bis zur Unkenntlichkeit anders aussehen. Kennen ist in der Bibel immer mehr. Kennen meint immer eine liebevolle Beziehung. Christsein ist deswegen für mich nicht zuerst Mitgliedschaft in einer Kirche, ist für mich nicht zuerst Moral, ein gutes christliches Verhalten, sondern Christsein ist für mich immer zuerst Beziehung zu Jesus, lebendige Beziehung zu Jesus. Aus dem kann das andere und soll das andere natürlich dann entspringen. Ne? Aber Christsein ist im Kern nie zuerst Moral, nie zuerst irgendwelches Verhalten, sondern immer zuerst ein Sein in Jesus und in der Beziehung mit ihm. Und daraus entspringen dann natürlich die anderen Aspekte. Also, vor allem Tun für Jesus steht seine Sehnsucht, mit uns in einer liebevollen Beziehung zu leben. Wie ist das mit unserem Christsein? Ist es eher auf Aktionen gegründet oder auf die Beziehung, die Jesus zu uns haben will? Übrigens, in der Geschichte von Maria und Martha, da kommt nämlich genau das zum Tragen. Die Martha, die ist im Tun verwurzelt. Und es ist gut, dass es viele Marthas gibt bei uns. Sonst würde manches Gemeindeleben gar nicht funktionieren, sage ich mal. Also ich möchte sie überhaupt nicht jetzt in Misskredit bringen. Aber wenn Jesus in unser Haus kommt, dann gilt es zuallererst, die Beziehung zu pflegen. Und dann aus dem Sein heraus, aus der Beziehung zu Jesus heraus, das hat die Maria getan, dann natürlich auch das auf den Tisch zu bringen, was wir für unser Leben brauchen. Und das ist nicht schlecht. Aber zuerst die Beziehung zu Jesus. Watchman Nee, der hat mal gesagt, Jesus sehnt sich nicht nach Dienstmädchen, sondern nach einer Braut. Und ich finde es ein interessanter Gedanke. Jesus sehnt sich nach einer liebevollen Beziehung zu uns. Und aus dieser Beziehung gilt es dann heraus zu leben. Gut, letzter Punkt. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch die muss ich herführen. Ganz selten steht in der Bibel ein Muss. Keiner muss glauben, keiner muss sich zu Jesus bekennen. Jesus gewährt uns die Freiheit der Entscheidung. Das ist das Wesen des Evangeliums, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Und hier steht nun ein Muss. Ich muss auch noch andere Schafe herzuführen. Also es gibt ein göttliches Muss. Jesus muss auch die Heiden, und da gehören eben wir dazu, mit in seine Herde hineinnehmen. Das ist etwas, was tief in sein Herz hineingepflanzt ist. Das ist sein Herzblut. Ich muss auch die anderen noch mit dazu nehmen. Die anderen Schafe, das sind wir, die wir eigentlich mit der ersten Herde aus dem Volk Israel nichts zu tun hatten. Jesus muss auch heute herführen. Er kommt nicht zur Ruhe und er kann sich nicht zufrieden geben, wo noch so viele ohne den guten Hirten leben, der sich um sie kümmert. Ich erinnere mich noch ganz, ganz gut an eine Tagung, auf einer Konferenz, wo der Theologieprofessor Michael Herbst zu dem Thema sprechen sollte, das unaufgebbare Suchen. Und viele der Zuhörer meinten, dass dieser nun über den Gottesdienst reden würde, der unaufgebbar sei. Manche meinten vielleicht gar die Orgel oder was auch immer. Oder zumindest Jesus, unaufgebbar. Und ist er ja auch. Aber er begann dann zu predigen und er sagte, ziemlich steil, das Einzige, was für Gott unaufgebbar ist, das sind seine von ihm geschaffenen und geliebten Menschen. Gott gibt nicht auf, uns zu suchen. Er kann sogar seinen eigenen Sohn hingeben. Und das tut er am Kreuz, um uns zu suchen und mit hineinzubringen in seine Herde. Das Unaufgebbare, das ist Gottes geliebte Welt. Das sind Gottes geliebte Menschen. Das ist unser Nachbar. Dazu gehören wir auch. Und das sind selbst die, die es uns manchmal schwer machen. Gottes geliebte Menschen. Für Gott sind seine Menschen so wertvoll, dass er nicht aufgibt, sie zu suchen und sie zu retten. Ich muss, sagt Jesus, ich muss dieser Sendung gerecht werden. Ich muss dieser Sendung folgen, die Menschen, die noch nicht zur Herde gehören, mit hineinzunehmen. Und was für ein Geschenk, wenn jemand mit 80 Jahren oder ich weiß nicht, wie alt der Onkel ist, dieser alte Onkel, der sich ein Leben lang dem guten Hirten verweigert hat, dann an den Punkt kommt, wo er sagt, jetzt, ich brauche ihn. Und wo dieses Wunder passiert. Also für mich ist es immer ein Wunder, wenn sich junge Leute bekehren zu Jesus. Aber Eigentlich ist es fast noch ein größeres Wunder, wenn jemand nach einer langen, langen geprägten Lebensgeschichte dann sagt, und jetzt brauche ich den guten Hirten. Und ich kann das ein Stück nachvollziehen, was du so sagst, wie einen das berührt, wenn ein Mensch so zu Jesus kommt und so den guten Hirten findet und seine Ewigkeit bei ihm verbringen wird. Was für ein Geschenk. Ab und zu erlebe ich das in der Herberge auch. Ich kann mich erinnern an eine, ich glaube 84 war diese alte Dame, die sagte, ich habe mein Leben lang ohne Jesus gelebt und jetzt eigentlich die war in der Partei und war auch ideologisch sehr im System verhaftet. Und sie sagte, ich fühle mich eigentlich schäbig. Ich denke immer, ich bin das überhaupt nicht wert, wenn ich jetzt im Alter noch zu Jesus komme. Und ich sagte, egal wie. Jetzt ist der Moment, wo der gute Hirte sie ruft. Und dann war es ein großes Fest, als sie Jesus ihr Leben gegeben hat. Wenig später ist sie dann tatsächlich heimgegangen. Nicht immer wird uns so ein Geschenk zuteil, ne? Im Alter zumal. Aber Jesus sagt, ich muss, das ist mein Anliegen. Ich will, dass Menschen zu Jesus, zum Vater finden durch Jesus. Und wenn es Jesus ein Anliegen ist, darf es auch uns eins sein. Wie gesagt, nicht mit Gewalt, immer in Offenheit, immer mit den Kosten auf dem Tisch, ja, aber dennoch in einer großen Wertschätzung. Manchmal auch, und ich glaube, manchmal muss man auch in den Ruinen mancher Geschöpflichkeit eines Menschen noch immer noch das Ebenbild Gottes sehen, den Jesus nicht aufgegeben hat, bis heute nicht. Und ich wünsche uns, dass wir so auch Hirtengesinnung ein ganzes Stück anziehen und uns von Herzen mitfreuen, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Deswegen, Jesus will auch uns in seine Sendung mit hineinnehmen. Im Breisacher Münster hängt in der ehemaligen Krypta ein zerschossener Christus. Er hat keine Hände mehr und auch keine Füße. Sie haben diesen Gekreuzigten herausgeholt aus den Trümmern der Kirche im Zweiten Weltkrieg und ihn als Mahnmal aufgestellt. Jetzt für alle zugänglich, die diesen Platz besuchen. Ein Mahnmal des Krieges, aber für mich und ich glaube auch für uns alle ein Mahnmal der Sendung Jesu, in die er uns mit hineinnehmen will. Dieser Christus hat keine Füße, aber wir können ihm unsere Füße leihen. Wir können andere aufsuchen in seinem Namen. Dieser Christus hat keine Hände, aber wir können unsere Hände gebrauchen, um anderen die befreiende Botschaft weiterzusagen und weiterzugeben. Dieser Hirte hat noch Platz im Stall. In der Weihnachtsgeschichte heißt es mal für den Stall, oder nicht für den Stall, für die Herberge. Es fand sich kein Raum in der Herberge. Ich gebrauche das manchmal, wenn es in der Herberge keine Wohnung mehr gibt, ne, wenn alles zu ist. Aber im Stall war noch Platz. Beim guten Hirten ist noch Platz. Und ich wünsche uns, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in diese Sendung und diese Gesinnung Jesu zu unserer machen. Es braucht diesen Hirten. Und ich muss ihn noch mit hineinnehmen, weil ich weiß, dass nur dort das Leben ist. Das Leben in Fülle. Amen.